Hey, ich bin Janine Narock. Herzlich willkommen bei Lost in Approbation, dem Service-Podcast für interessierte Neuapprobierte. Du bist approbiert und weißt nicht, was nun? Na, dann bist du hier genau richtig. Hallo, herzlich willkommen, Sabine. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist bei Lost in Approbation, dem Service-Podcast für interessierte Neuapprobierte. Und ja, schön, dass du da bist. Wir sehen uns jetzt hier virtuell.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
Sabine, ich stelle dich als erstes vor. Wir kennen uns ja aus dem Kontext der DGVT und wo du auch momentan arbeitest, aber du hast auch eine Vorgeschichte, so wie alle andere Gästinnen hier im Podcast. Sabine Wolf hat die Ausbildung im DGVT-Ausbildungsinstitut in Berlin gemacht, auch zur Erwachsenenpsychotherapeutin VT, so wie ich auch und viele andere unserer Gäste hier. Du hast dann 7 Jahre im Kostenerstattungsverfahren gearbeitet in 2 verschiedenen Praxen und bist auch weiterhin so mit dem Kostenerstattungsverfahrensthema beschäftigt, jetzt als wissenschaftliche Referentin und auch als Mitarbeiterin im Projekt Kassenwatch des DGVT-Berufsverbands. Ja, also du bringst ganz viel Expertise mit für das heutige Thema. Ich freue mich schon sehr. Ich weiß so ein paar Dinge, aber viele auch nicht. Genauso vielleicht wie unsere Hörerinnen auch. Und deswegen würde ich mich als erstes freuen, wenn du erstmal Kassenwatch vorstellst.
Ja, das mache ich sehr gerne. Also Kassenwatch ist eben ein Projekt des DGVT-Berufsverbands und da geht es darum, dass es so eine Art Anlaufstelle zum Thema Kostenerstattung ist. Es richtet sich an approbierte PsychotherapeutInnen und ist sozusagen eine Beratungs- und Austauschmöglichkeit zum Thema. Also wir bieten eine interaktive Falldatenbank. Das heißt, wenn jemand Probleme hat in der Kostenerstattung mit einem speziellen Fall, einer Patientin, einem Patienten, dann kann er sich auf dieser Plattform anmelden und kann seine Problemlage schildern und bekommt dann Rückmeldungen entweder von KollegInnen oder auch unsere Premium-Mitglieder bekommen dann auch eine Beratung durch unser Beratungsteam. Und darüber hinaus bieten wir auch einen regelmäßigen Newsletter an, wo wir so zu Neuigkeiten in der Kostenerstattung informieren und haben auch ein umfangreiches Textarchiv, in dem wir so Formulare, Ausfüllhilfen, Hintergrundpapers zur Verfügung stellen. Und das Projekt ist 2019 von der Felicitas Bergmann, meiner lieben Kollegin, ins Leben gerufen worden und hat so ein bisschen den Hintergrund, TherapeutInnen zu unterstützen und damit ja indirekt auch PatientInnen in ihrem Recht auf Kostenerstattung. Und wir haben natürlich auch so ein bisschen den Anspruch, so ist auch der Name entstanden, Kassenwatch. Also wir schauen den Kassen so ein bisschen auf die Finger, war die grundsätzliche Idee. Genau.
Ah ja, cool. Danke. Ja, das ist cool, wie du den Namen auch erklärt hast. Also es geht darum, quasi zu gucken, dass PatientInnen zu ihrem Recht auf Psychotherapie kommen und dass die KollegInnen, die mit Kostenerstattung arbeiten, da wirklich richtig praktische Hilfestellungen kriegen. Ich bin ganz gespannt, vielleicht, mir kam gleich so die Fantasie und Frage, so was sind das so für Probleme, die da kommen können, aber ich glaube, dann greifen wir zu sehr vor. Deswegen zäumen wir das Pferd jetzt mal nicht von hinten auf, sondern fangen ganz von vorne an. Vielleicht magst du erst mal erzählen, du hast ja ganz viel Vorerfahrung schon mit der Kostenerstattung, auch aus eigener Tätigkeit in genau so einer Praxis. Vielleicht magst du davon ein bisschen erzählen, wie bist du denn dazu gekommen, dort anzufangen?
Genau, ich habe damals mit einer Ausbildungskollegin zusammen, die hatte bereits eine Kostenerstattungspraxis und hatte mich dann angesprochen, ob ich vielleicht mit einsteigen möchte. Und dort war es eben auch so, dass es, sag ich mal, schon so bestehende Strukturen und Abläufe eben gab und auch ein Sekretariat und so weiter. Und das war dann sehr schön, weil die Kollegin mich natürlich ein bisschen an die Hand nehmen konnte und mir Dinge erklären konnte, so wie ich dann später auch einigen Freundinnen und KollegInnen dann geholfen habe. Das ja, ist ja ganz schön, wenn man das Wissen so ein bisschen weitergeben kann. Und dann bin ich nochmal später in eine andere Praxis umgezogen. Und dort war ich dann zusammen mit drei anderen Kolleginnen, die alle nicht in der Kostenerstattung gearbeitet hatten. Die hatten alle eine Zulassung. Und eine davon war auch eine Therapeutin für Erwachsene und in der Verhaltenstherapie. Und da hatte ich natürlich dann auch das Glück, dass sie mir dann auch PatientInnen vermitteln konnte.
Genau, also quasi die sie nicht aufnehmen konnte, genau, die dann vermittelt hat
für das
Kostenerstattungsverfahren. Ja, super. Ja. Das, diesen Synergieeffekt nutzen wir in unserer Praxisgemeinschaft auch.
Ja, genau, das ist ganz gut. Dann, also ich meine, irgendwann hat man ja sowieso die, man hat ja eigentlich nur am Anfang, sage ich mal, das Problem, wie komme ich an PatientInnen ran? Und wenn die Praxis erstmal läuft, ist das ja sowieso nicht mehr so schwierig.
Das stimmt.
Aber das macht es natürlich einfacher, wenn einem jemanden was überweist oder jemanden überweist.
Ja, genau. Ich habe in der letzten Folge auch mit verschiedenen Gästen über das Thema ja so verschiedene Arbeitssettings für PsychotherapeutInnen, also für Approbierte gesprochen. Und da hat sich Steph vorgestellt, die im Kostenerstattungsverfahren gerade angefangen hat im Februar und hat auch so ein bisschen von dieser Anfangsaufregung und den Fallstricken erzählt. Ja. Und da knüpfen wir jetzt auch total toll daran an. Vielleicht magst du wirklich mal die Hörerinnen, die ganz, ganz am Anfang stehen, also die gerade approbiert sind und noch gar nichts gehört haben von Kostenerstattung oder wenig gehört haben, na, abholen. Was ist das genau, das Kostenerstattungsverfahren, und wie läuft so ein Kostenerstattungsverfahren ab?
Also vielleicht fangen wir mal an mit dem Anspruch auf Kostenerstattung. Was bedeutet das überhaupt? Das ist also so, wenn eine Krankenkasse einem Versicherten in absehbarer Zeit und auch zumutbarer Entfernung keinen Therapieplatz bei einem niedergelassenen Kollegen oder Kollegin vermitteln kann, dann entsteht ein Anspruch auf Kostenerstattung. Man spricht hier auch in diesem Fall von einem Systemversagen. Das heißt, das System hat versagt, bei dem eben ein Therapieplatz bei einem zugelassenen Kollegen, Kollegin vermittelt wurde. Und da gibt es dann eben eine Rechtsgrundlage. Das ist auch ganz gut, wenn man die kennt. Das ist eigentlich der einzige Paragraph, den man sich vielleicht auch aus dem Kopf merken sollte. Das ist der Paragraph 13 Absatz 3 SGB 5. Und da ist geregelt, also ich kann den da einfach auch mal kurz vorlesen. Der ist ganz kurz. Der heißt nämlich, konnte die Krankenkasse eine unaufschiebbare Leistung nicht rechtzeitig erbringen, oder hat sie eine Leistung zu Unrecht abgelehnt und sind dadurch Versicherten für die selbstbeschaffte Leistung Kosten entstanden, sind diese von der Krankenkasse in der entstandenen Höhe zu erstatten, soweit die Leistung notwendig war.
Und ich höre schon die Buzzwords, unaufschiebbar und notwendig.
Ja, richtig,
wir hatten ja schon KostenerstattungskollegInnen, die mich um den PTV-11-Bogen gebeten haben, womit auf den Zettel geschrieben haben und gesagt, bitte, auf dem PTV-11-Bogen muss stehen, unaufschiebbar.
Dringlich.
Und, ja, dringlich und notwendig. Und ja, okay. SGB 5, ja, das diesen Paragraph setzen wir euch gerne in die Shownotes. Dann könnt ihr euch darauf berufen.
Genau, also das empfehlen wir eigentlich auch immer, dass man diesen Paragraphen wirklich auch kennt, weil es auch oft so ist, wenn man zum Beispiel ein Ablehnungsschreiben von der Krankenkasse bekommt, dann steht da ja auch manchmal drin, dass es nicht möglich ist, Kostenerstattung, oder vielleicht sogar, dass es das gar nicht gibt oder so. Und dann ist es eben gut, wenn man weiß, doch, da gibt's diese Grundlage, und zwar genau diese. Und dann kann man die auch zitieren und darauf Bezug nehmen.
Na super, ja. Genau. Und genau, also das heißt, PatientInnen oder im deutschen Versicherungssystem und Rechtssystem hat man einen Anspruch auf eben Psychotherapie, wenn dafür Notwendigkeit besteht. Und dann geht's eben auch noch um die, sozusagen in welchem zeitlichen Rahmen das auch anfangen muss. Und wenn die Krankenkasse, wenn es nicht möglich ist sozusagen, dass die Krankenkasse einem jemanden vermittelt, der das zeitnah anbieten kann, dann hat man auch einen Anspruch darauf, das bei jemand anderem Approbierten zu machen, der keinen Kassensitz hat.
Richtig, genau so ist es, ja.
Ja, und muss man das, dann, diese Verpflichtung hat jede Krankenkasse, da gibt es keine Ausnahme, oder?
Nee, da gibt es keine Ausnahme. Das das gilt einfach, weil es ist ja auch ein guter Grundgedanke, dass eben jeder, der Bedarf hat und der, besonders wenn der dringlich ist, versorgt wird. Und insofern ist natürlich die Kostenerstattung auch ein wichtiges Instrument, da sie ja, da wir so lange Wartezeiten haben und da füllt die eben ein Stück weit auch eine Lücke, wobei man eben sagen muss, ja, das ist halt nur ein begrenztes Auffüllen. Also es ist, so kann man sich vorstellen, man hat eigentlich eine klaffende Wunde und man tut ein Pflaster drauf. Ja. Aber zumindest haben die PatientInnen so die Möglichkeit, doch noch zu ihrem Recht zu kommen. Ja.
Und werden dann genau die gleichen Bewilligungsschritte wie in der Niederlassung, also in der Kassenzulassung sozusagen fällig? Also wenn ich jetzt als VTler Kostenerstattung einsetze, fange ich dann auch an mit Kurzzeit 1, Kurzzeit 2 und dann Langzeit, und die Langzeit hat 60 Sitzungen und so, also sind das die gleichen Kontingente?
Genau, die Kontingente und Bewilligungsschritte sind die gleichen. Mhm. Allerdings gibt es halt Besonderheiten, dass in der Kostenerstattung ist es so geregelt, dass alles, was später durchgeführt werden soll, muss vorher beantragt werden. Das heißt, ich habe nicht die, sagen wir mal, gute Situation wie in der Vertragspsychotherapie, dass ich eben einfach mit der Sprechstunde und Probatorik und so weiter loslegen darf, sondern auch diese Bestandteile müssen vorher beantragt werden. Und dann wird es knifflig, weil dann muss man ja sozusagen jemanden kennenlernen und einen Antrag stellen, bevor man den eigentlich gesehen hat und einen Antrag stellen konnte. Also insofern muss man irgendwie regeln, und das ist auch, wenn ich vielleicht gleich nochmal kurz einen Ablauf erklären kann, wie wir empfehlen vorzugehen, da ist das auch dann der erste Schritt, natürlich das Erstgespräch. Wie regelt man das, wenn das ja eigentlich schon beantragt werden muss, um bezahlt zu werden?
Und wie regelt man das? Erzähl mal, das klingt sehr spannend. Genau. Und also das ist, tut sich schon so der erste Knoten in meinem Kopf auf. Ja, wie soll das denn gehen?
Ja, das ist eigentlich eine Quadratur des Kreises. Also vorweggeschossen ist es leider so, dass es keine Vorgehensweise gibt, die uns so richtig zufriedenstellt. Aber ich kann ja mal ein paar Varianten nennen und dann sagen, was wir empfehlen.
Oh ja.
Also es gibt die Variante, dass man ein Erstgespräch auf Selbstzahlerbasis macht. Es gibt die Variante, dass man ein kostenloses Erstgespräch macht. Es gibt die Variante, dass man ein kurzes Gespräch macht, in dem man nur über Kostenerstattung aufklärt. Oder dass man diese kurze Aufklärung entweder am Telefon macht oder vielleicht sogar dem Patienten oder der Patientin nur die Unterlagen zum Beispiel per E-Mail oder Post zuschickt. Und das eben so verschiedene Möglichkeiten. Das ist auch so in der Kostenerstattung, das vielleicht nochmal vorweggeschossen. Es ist eben der große Unterschied. In der Vertragspsychotherapie ist jeder Schritt genau festgelegt. Ja. Und in der Kostenerstattung ist das eben nicht so. Und daraus resultiert dann auch, dass es jeder Kollege, jede Kollegin ein bisschen anders macht. Und unsere Empfehlung ist immer, ganz wichtig auch, dass der Versicherte sich vorher bei der Krankenkasse informiert, was diese spezielle Krankenkasse jetzt eigentlich wünscht. Was für Unterlagen, was für ein Ablauf. Da hat die Krankenkasse auch eine, also da hat der Versicherte auch einen Beratungsanspruch durch die Krankenkasse. Und wenn wir jetzt zurückkommen zu dem Thema Erstgespräch, ist es so, dass wir empfehlen, tatsächlich ein Erstgespräch, ein volles Erstgespräch durchzuführen und das auf Selbstzahlerbasis zu machen.
Ja.
Das ist nicht ganz das, was man sich natürlich wünscht, aber das empfinden wir als die Variante, die am besten funktioniert. Da empfehlen wir dann, dass es eben einen ganz normalen Therapieteil gibt. Und dann am Ende ein bisschen mehr Zeit auch eingeplant wird, um über die Kostenerstattung aufzuklären und dann auch die entsprechenden Unterlagen mitzugeben. Weil man muss sich vorstellen, das ist schon ganz schön kompliziert dafür, dass es eben keinen festen Ablauf gibt. Und da ist es schon gut, wenn man das dem Patienten, der Patientin einmal wirklich auch erklärt und die dann auch so ein bisschen begleitet. Weil sonst auch die Erfahrung ist, dass dann irgendwann im Verlauf, der Prozess der Beantragung zieht sich ja oft leider sehr lange hin. Und dann springen doch auch viele ab, wenn sie nicht so ein bisschen begleitet werden. Weil die sind ja sowieso in einer Notsituation, ihnen geht's nicht gut. Und das dann alles zu bewerkstelligen, ist nicht einfach. Und da ist schon unsere Empfehlung, dass man das begleitet.
Und ist das auch der Grund, warum ihr ein bezahltes, also ein selbstvergütetes Erstgespräch empfiehlt, dass man so ein höheres Initialcommitment schon aufbringen muss oder so? Oder?
Das ist auch ein Grund. Der andere Grund ist, dass wir natürlich sagen, okay, also wir haben alle eine lange aufwendige Ausbildung gemacht. Das ist in der normalen Geschäftswelt ja auch üblich, dass man nicht einfach so eine Leistung erbringt, sondern dass man dann eben auch sagt, okay, da lässt man sich auch für auch vergüten. Geld. Ja, man kann dann ja darüber nachdenken, was für einen Betrag man dann da nimmt und ob man vielleicht auch irgendwie Härtefallausnahmen oder sowas überlegt. Also am Ende muss das jeder auch für sich entscheiden. Ja, es ist oft so, dass Kolleginnen vielleicht am Anfang dazu tendieren, das lieber kostenfrei zu machen, wenn sie noch ein bisschen unsicherer sind oder so. Aber am Ende muss das jeder selbst entscheiden, wie er das macht.
Und auch bei der Vergütung würdest du sagen, soll das jeder selbst entscheiden, würdest du dich da nicht so an, weiß nicht, die normale Sprechstundenvergütung aus dem Kassensystem
das,
richten
oder das so? Das ist natürlich erstmal das Normale, wonach man sich richtet, klar.
Ja.
Aber wenn jetzt jemand sagt, ich habe da totale Bauchschmerzen mit oder so, dann macht man es eben anders.
Ja.
Also es gibt irgendwie oft nicht so einen richtigen Weg in der Kostenerstattung.
Ja. Ja. Da muss man einen finden für sich. Okay.
Ja,
und dann, richtig. Also dann habe ich quasi den Patienten zum oder die Patientin zum ersten Mal gesehen, habe so ein bisschen Eindruck, mit welcher Problematik die Person kommt und habe sie über Kostenerstattung aufgeklärt und sie gebeten, bei der Krankenkasse anzurufen und sich zu erkundigen, was speziell ihre Krankenkasse jetzt an Unterlagen erfordert. Und dann auch schon ein Päckchen mitgegeben. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Also Die Aufklärung würden wir auch empfehlen, dass man die eher schriftlich erbittet bei der Krankenkasse, damit man dann später das nachweisen kann.
Okay.
Und dann ist es eben so, dass ein zwingender nächster Schritt dann darin besteht, dass der Patientin, die Patientin eine Sprechstunde bei einem niedergelassenen Kollegen oder Kollegin aufsucht. Also das muss in jedem Fall gemacht werden, denn eine zwingende Voraussetzung für die Kostenerstattung ist eben, dass dieses PTVL-Formular vorliegt und das bekommt man ja nur in der Sprechstunde. Das ist dabei dann auch unerheblich, ob die Sprechstunde vor oder nach dem Erstgespräch in der Kostenerstattung stattgefunden hat. Hauptsache es findet statt. Und dann muss man sich dort eben dieses PTVL-Formular ausfüllen lassen. Und wir sagen es immer wieder, das darf nicht vergessen werden. Es ist ganz, ganz wichtig, dass auf diesem PTVL-Formular ein Dringlichkeitscode aufgeklebt ist. Also ohne diesen Dringlichkeitscode läuft gar nichts. Das ist also wie so ein K.O.-Kriterium. Und das auch bei den Fallmeldungen, die wir haben, ist das schon auch so, dass das sehr häufig vergessen wird. Und also ein Formfehler kann einem eben in der Kostenerstattung dann schon das Genick brechen. Das heißt, wir empfehlen also, dass man wirklich sich sehr akribisch an alle Schritte hält. Und dann hat man eigentlich die besten Chancen, dass es auch funktioniert.
Das heißt, am besten in diesem Papierstapel oder was man dem Patienten da mitgibt, sagt man bitte, die Kollegin soll das und das auch draufschreiben. Also da gibt man wirklich vielleicht auch einen Zettel für die Kollegin, die Niedergelassene mit, auf der steht, bitte mit Dringlichkeitscode und dem Wortlaut, oder?
Also es ist zum Beispiel auch so, dass wir bei Kassenwatch genau dazu ein Paper erstellt haben, wo wir eben erläutert haben, so kann das PTVL-Formular kostenerstattungsfreundlich ausgefüllt werden. Was dann so ein bisschen so eine Erleichterung auch ist, dass die PatientInnen dann wissen, was sie sagen können, wenn sie in dieser Sprechstunde sind.
Also Leute, hier mal ein kurzer Break. Ich fasse mal zusammen, was uns Sabine bis hierhin ans Herz gelegt hat. Ihr müsst den Paragraphen kennen, den findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Dann gibt es eine Mitwirkungspflicht, also PatientInnen begleiten bei dem Prozess der Kostenerstattung. Und denkt dran, dass das PTVL-Formular dringend den Dringlichkeitscode braucht.
Und ganz wichtig, das ist auch so eine Grundhaltung, die wir so bei Kassenwatch haben, sollte es jetzt dazu kommen, dass die PatientInnen jetzt meinetwegen in die Sprechstunde gehen und dann dort tatsächlich ein Angebot bekommen, einen Therapieplatz bekommen. Dann empfehlen wir auch, wenn das dann schwierig ist und schade ist, wenn man selber schon einen Aufwand betrieben hat, dass wir dann sagen, dann bitte den Patienten oder die Patientin ermutigen, dieses Angebot ja. auch anzunehmen, weil dann eben, wir sagen immer, die Hauptsache ist, dass der Patient oder die Patientin versorgt ist. Mhm. Und außerdem ist es eben auch so, dass in dem Moment, wo so ein Angebot vorliegt, liegt kein Systemversagen mehr vor. Das heißt, ja. dann kann ich auch nicht mehr mit Systemversagen argumentieren. Und in dem Fall ist der Patient dann einfach besser dran, wenn er dieses Angebot annimmt, auch wenn es ja dann eben schwierig ja. für einen selber ist.
Ja, also ich sehe das auch immer so. Ich bin immer total froh für jeden, der einen Platz gefunden hat. Und wenn ich Leute auf der Warteliste irgendwann abklapper und die sagen, oh, ich habe keinen Bedarf mehr, ich habe schon jemanden gefunden, dann schreie ich immer zurück. Das freut mich aber.
Ja, genau.
genau, so kann man es sehen. Der Platz ist dann für jemand anderen frei, ne? Der sich da auftut. Und wenn es an dem Schritt in Anführungszeichen dann scheitert, also so aus meiner Perspektive als Kostenerstattungspraxis, dann ist es ja auch noch sehr früh, oder, im Prozess? Mhm. Also genau. Du meintest ja, man schickt direkt nach dieser ersten Sprechstunde am besten die Patientin zum PTV-11-Bogen ausfüllen in die Sprechstunde, dann hat man ja noch nicht so viel Initialinvestment eigentlich.
Also das wäre so ein erster wichtiger Schritt, mit dem alles anfängt. Und dann ist vielleicht auch noch wichtig, dann steht ja auf diesem PTVL-Formular ein Datum drauf. Mhm. Und dann ist es so, dass man eigentlich so empfehlen kann, dass ab diesem Datum danach dann so eine dreimonatige Phase anfängt, in dem der Patient oder die Patientin wirklich sehr intensiv sucht und das auch dokumentiert.
Mhm. Also wir empfehlen, nicht nur eine Woche rumzutelefonieren und dann den Antrag auf Kostenerstattung zu stellen, weil dann einfach die Wahrscheinlichkeit, dass das bewilligt wird, viel zu gering ist. Sondern wir sagen wirklich eine längere Suchperiode, in der die Versicherten dann auch ihrer Mitwirkungspflicht nachkommen und dabei eben dann zweigleisig suchen, also einmal niedergelassene KollegInnen direkt kontaktieren, das auch wirklich gut protokollieren.
Da haben wir auch Protokollvorlagen, wie man das genau machen kann. Und gleichzeitig eben auch die TSS kontaktieren. Also das ist genauso wichtig
wie Terminservicestelle.
Genau, ja. Die Terminservicestelle kontaktieren. Das ist also für die Krankenkassen auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Ohne diese Kontaktaufnahme läuft da eigentlich auch nichts. Wichtig ist, ach, das wollte ich noch ergänzen zu dem, wenn ein Therapieplatz tatsächlich vermittelt wird. Wichtig ist, dass die PatientInnen sich aber auch erkundigen, ist das jetzt wirklich ein regulärer Therapieplatz, der mir hier vermittelt wird, oder ist das vielleicht nur ein einmaliges Gespräch, was mir angeboten wird? Also darauf muss man auch immer achten.
Ja.
So, das heißt also 3 Monate suchen.
So. Und wenn ich dann, jetzt sagen wir mal, ich suche diese 3 Monate, ist es dann ausreichend, wenn ich quasi 3 Monate lang jede Woche irgendwie 3, 4 Therapeuten anschreibe per E-Mail und die Absagen sammle? Oder muss man auch rumtelefonieren oder so? Gibt es irgendwelche Pflichten, wie genau diese 3-monatige Suche aussehen muss?
Ja, also einmal stellt sich ja die Frage, wie viele Absagen muss ich eigentlich beibringen? Früher war es so, da konnten wir leicht empfehlen zu sagen, vielleicht 5 bis 10 Absagen. Leider ist es so, dass man mit dieser Zahl heutzutage nicht mehr so weit kommt. Gerade in Ballungsgebieten ist es so, dass wir leider eher in Richtung 20 bis 30 Absagen sprechen. Ja. Und auch die Kriterien für die Absagen nehmen zu, gerade zum Beispiel bei der Technikerkrankenkasse in letzter Zeit. Also, dass die Kassen doch auch zunehmend genauer gucken, wie diese Absagen beschaffen sind. Also wenn man nur sagt, ich habe den nicht erreicht, dann ist das nicht so qualitativ hochwertig, als wenn man jetzt sagt, okay, ich habe in der Sprechstunde dann und dann und dann angerufen und dann hat der mir gesagt, nee, ich habe keinen Platz oder die Warteliste ist voll. Also dass man das auch wirklich genau dokumentiert. Und es ist schon besser, wenn man anruft, auch zu den Sprechzeiten.
Mhm. Aber wenn ich da anrufe, dann muss ich nur aufs Protokoll schreiben, ich habe am 25. Juli um 16.40 Uhr da angerufen und dann, also da waren die Sprechzeiten waren 16 bis 18 Uhr. Ich habe da jemanden beim 10. Mal erreicht und dann gehört, dass es eben nicht mal mehr Wartelistenplätze gibt. Das reicht genau. Dann, oder?
Also ja, so, das reicht dann, ja. Das ist ja auch schon ein ganz schöner Aufwand, wenn man sich das überlegt. Genau, also das würde dann reichen. Und bei der TSS, bei der Terminservicestelle, ist es so, dass dort auch durchaus das vorkommt, dass die PatientInnen da vielleicht einmal zur Sprechstunde waren und dann aber die Krankenkasse erwartet, dass sie noch einen zweiten Durchlauf dann beispielsweise machen, um sich eine Probatorik vermitteln zu lassen. Also auch da kann es durchaus sein, dass die PatientInnen dann das mehrfach machen müssen und da dieses Recht haben die Kassen dann auch. Also das muss dann erfüllt werden.
Und was ist das mit der TSS für ein Gespräch? Also ich rufe bei der Terminservicestelle an und die vermitteln mir dann eine Sprechstunde bei einem niedergelassenen Therapeuten, oder?
Genau, eine Sprechstunde so oder ein Probatoriktermin, genau. Man kann auch online sich so einen Termin vereinbaren oder eben anrufen, genau.
Ja.
Und
Die Krankenkasse kann unter Umständen sagen, jetzt waren Sie bei einem, aber wir wollen, dass Sie nochmal gehen und es nochmal versuchen.
Das wäre jetzt zum Beispiel, wenn man eine Ablehnung bekommt, dann ist es oft so, dass dann in dem Ablehnungsschreiben mit drin steht, das und das und das wurde aber nicht gemacht. Und wenn man dann in Widerspruch geht, dann könnte man jetzt eben diese Sachen, die da bemängelt wurden, nachholen und nachreichen. So wäre dann das Vorgehen.
Okay.
Boah, Leute, 3 Monate Suchphase, die Dokumentation dieser Suche und 20 bis 30 Absagen sammeln, dann an die ganzen Formulare denken. Das ist echt ein Riesenaufwand, auch für die Patienten. Also fragt man sich zum einen, ist es wirklich leistbar, gerade wenn Leute wirklich in einer tiefen Krise vielleicht stecken. Und auf der anderen Seite denke ich mir auch gerade, wie ist es eigentlich für TherapeutInnen, die mit dem Kostenerstattungsverfahren arbeiten? Also da muss man sich ja auch genau fragen, will ich das wirklich? Und vielleicht ist jetzt auch so die ein oder andere Entscheidungshilfe schon dabei gewesen für euch, ob ihr im Kostenerstattungsverfahren arbeiten möchtet. Aber was genau dafür und dagegen spricht und eben, wo kann ich Hilfe bekommen, das sind alles Anregungen, die ihr auch nochmal bei Kassenwatch findet. Schaut euch auf jeden Fall mal auf der Kassenwatch-Homepage um.
Und wenn ich jetzt Sprechstunden anbiete, weil ich habe ja als mit einem Kassensitz auch eine Verpflichtung, Sprechstunden anzubieten, auch wenn ich gar keine Plätze frei habe, ist es auch möglich, dass ich die Patienten dazu animiere, dass die Kostenerstattung machen, also und sage, ja hier, ich habe keinen Platz, ich habe auch keinen Platz auf der Warteliste, aber es gibt hier diese Möglichkeit und dann können die meinen Termin auch schon dafür nutzen.
Oder, natürlich, also informieren über dieses Recht kann man die Patientin auf jeden Fall informieren. Das ist ja sozusagen nichts irgendwie halb Illegales oder so, sondern es gibt ja einen Rechtsanspruch und deswegen darf man das gerne empfehlen. Mhm. Und was auch noch wichtig ist in dieser Wartezeit, ist, dass noch zusätzlich eine sogenannte Dringlichkeitsbescheinigung von einem Arzt oder einer Ärztin eingeholt werden muss. Darin muss nochmal der Arzt oder die Ärztin bestätigen, dass die Behandlung dringend ist. Das kann ein Hausarzt sein oder Psychiater oder wie auch immer. Und diese Dringlichkeitsbescheinigung, da gibt es dann auch eine Vorlage dafür, die müsste man dann eben auch in dieser Wartezeit einholen und dann später, wenn man den Antrag stellt, man muss ja dann eben auch schon einen Antrag auf Probatorik stellen, ne? Also nicht nur Antrag auf KZT 1 oder 2 und Langzeittherapie, sondern auch schon für die Probatorik. Und da bräuchte man dann eben auch neben diesen Protokollen auch die Dringlichkeitsbescheinigung.
Okay.
Und wir empfehlen auch, wenn ich noch vielleicht zu dem Antrag kurz was sagen kann, wir empfehlen zum Beispiel auch, dass besser ist, wenn der Therapeut oder die Therapeutin diese Unterlagen an die Krankenkasse gesammelt schickt, damit er oder sie dann wirklich genau weiß, was wurde eingereicht. Ja, weil für die Patienten ist es das erste Mal, dass sie es machen. Man selber hat dann ja schon einen gewissen Ablauf und weiß, okay, es ist alles dabei gewesen und kann dann wirklich gucken, dass alles da war. Da braucht man dann ja relativ viel Anschreiben von der Patientin und vom Therapeuten. Da braucht man eben diese Nachweise, diese Dringlichkeitsbescheinigung. Man braucht die Qualifikationsnachweise. Und die sollte man natürlich jetzt nicht als Therapeut oder Therapeutin nicht unbedingt aus den Händen geben. Und was auch noch wichtig ist, man muss in der Kostenerstattung auch immer vorab dann die Leistungen, also die Ziffern, die man abrechnen will, beantragen. Das heißt, wir empfehlen immer, dass man entweder einen Kostenvoranschlag oder eine Gebührentabelle beilegt, nach der man abrechnen will. Denn nur was konkret bewilligt wurde, darf dann auch in der Kostenerstattung abgerechnet werden. Mhm. Und eine weitere Besonderheit ist in der Kostenerstattung eben die sogenannte Abtretungserklärung. Denn man hat ja eine bisschen andere Situation als in der Vertragspsychotherapie. In der Vertragspsychotherapie rechnet man ja über die KVen ab. Und in der Kostenerstattung würde man eigentlich direkt mit dem Patienten oder der Patientin abrechnen. Und dann ist es aber oft praktischer, wenn man doch direkt mit der Krankenkasse abrechnet. Und das muss man sich dann eben unterzeichnen lassen, dass die PatientInnen damit einverstanden sind. Und das würde man dann eben bei dem Antrag auch mit einreichen.
Okay.
Also ich fasse euch die Schritte, die Sabine genannt hat, jetzt nochmal ganz kurz zusammen. Und ihr findet die auch in den Shownotes. Also Kostenerstattungsverfahren. Wie gehe ich da vor? Erstens habe ich das allererste Gespräch mit meiner Patientin und erläutere dem Patienten das Verfahren. Dann muss die Patientin eine Sprechstunde bei einem niedergelassenen Psychotherapeuten vereinbaren und hier ganz wichtig, am besten schon mal eine Ausfüllhilfe mitbringen und auch eben darauf hinweisen, dass der Dringlichkeitscode im PDV-11-Bogen sehr wichtig ist. Dann beginnt die Suchphase. Die Patienten müssen sich außerdem noch um eine Dringlichkeitsbescheinigung durch eine Ärztin kümmern. Dann geht ein Kostenvoranschlag an die Versicherung der Patienten. Es kommt die Antragstellung, dann Bewilligung oder Ablehnung. Und dann könnt ihr gegebenenfalls die Therapie beginnen oder Widerspruch einlegen, falls die Ablehnung eingetrudelt ist.
Nehmen wir jetzt mal an, es ist gut gelaufen. Wir haben all diese Dokumente zusammen. Der Antrag ist durchgegangen. Wie läuft denn dann die Kostenerstattung ab? Muss ich dann noch, also genau, wie du hast gerade schon erwähnt, die Rechnungsstellung kann entweder an den Patienten so erfolgen oder eben direkt mit der Kasse sein. Und dann würde man quasi, sagen wir mal, ich habe 10 PatientInnen von der TK, rechne ich dann einfach jeden Monat mit der TK diese 10 PatientInnen ab oder wie geht man da vor?
Da geht man so vor, also wir würden das empfehlen, dass man das übers Praxisverwaltungsprogramm dann auch macht. Mhm. Und man hat jetzt aber nicht so ein System, dass man jetzt zum Beispiel verpflichtet ist, alle Patienten einer Kasse zusammen abzurechnen oder so, sondern man erstellt eben wirklich für jeden einzeln eine Rechnung und schickt es dann an die Krankenkasse.
Okay.
Und das ist natürlich auch ein gewisser Vorteil, sage ich mal, gegenüber jetzt der Vertragspsychotherapie, die man da hat, dass man jetzt zum Beispiel auch die Zahlungsfrist dann selber festlegen kann. Also man hat dann eben nicht nur dieses alle 3 Monate abrechnen, man kann auch gerade am Anfang in der Praxisgründung könnte das interessant sein, dass man sagt, okay, ich stelle eben jeden Monat eine Rechnung.
Ja.
Und wichtig ist aber eben auch, man muss dann natürlich auch mit dem Praxisverwaltungssystem oder auch sonst händisch geht das natürlich auch, nachverfolgen, dass die gestellten Rechnungen auch bezahlt sind. Also da muss man selber so sich dann das nachverfolgen, Überblick wahren, genau.
Ja.
Und wir sagen aber eigentlich immer, dass wenn erstmal der Antrag auf Kostenerstattung bewilligt worden ist, dann ist sozusagen das Schwerste geschafft. Also dann wenn man jetzt zum Beispiel dann später eine Umwandlung oder so machen will, das ist dann nicht mehr so schwierig. Also der Anfang ist das Schwierigste. Und eigentlich ist es auch so, dass man eher sich darauf einstellen muss, ich sage jetzt mal so 50-50 oder so, dass man auch erstmal eine Ablehnung für den Antrag auf Probatorik erhält. Also das ist schon sehr oft. Ich weiß es nicht, ob die Zahl stimmt oder nicht, aber das ist schon wirklich sehr, sehr häufig, dass so eine Ablehnung kommt. Da sollte man sich jetzt auch, wenn man frisch in der Kostenerstattung ist, nicht entmutigen lassen. Das ist jetzt nicht ein Extremfall oder so, sondern das ist gang und gäbe. Und da muss man dann eben, wenn man so eine Ablehnung bekommt, darauf achten, dass man einen rechtsmittelfähigen Bescheid sich auch tatsächlich, dass der dabei ist, weil nur dann kann man auch wirklich einen Widerspruch einlegen. Und der Widerspruch wird immer eingelegt vom Versicherten selber. Also da kann man dann begleiten. Da haben wir dann auch wieder bei Kassenbotsch zum Beispiel Vorlagen, wie so ein Widerspruchschreiben aussehen kann. Und dann kann man eben gut darüber nachdenken, ob man nochmal einen Widerspruch einlegt und dann, wie ich vorhin gesagt habe, dann auch die Sachen, die nachgefordert wurden, nochmal nachreicht.
Also genau, so ein Widerspruch wäre dann, dass man sich auf dieses Recht auf Psychotherapie, vielleicht von dem du eingangs auch gesprochen hast, beruft und nochmal nachfragt, welche Erfordernisse nicht erfüllt wurden oder so. Wie kann ich mir das vorstellen?
Das steht da meistens in dem Ablehnungsschreiben mit drin. Und wenn es nicht mit drin steht, dann sollte man das dann sollte man das erfragen, damit man überhaupt weiß, woran es gescheitert ist.
Ja, und dann kümmert man sich sozusagen darum, diese Erfordernisse zu erfüllen und noch, was weiß ich, nochmal bei der Terminservicestelle einen Termin zu buchen zum Beispiel.
Richtig.
Okay, genau. Also dein Tipp wäre, sich da nicht entmutigen lassen, sondern sagen, hey, das gehört zum Kostenerstattungsverfahren dazu. Das ist so eine 50-50-Chance eigentlich immer, dass der Antrag erstmal abgelehnt wird. Und es ist dann einfach ein Schritt, den man noch weiter, oder das ist quasi eine Hürde, die man auf jeden Fall überwinden kann.
Also das müsste dann natürlich sozusagen jeweils der Patient oder die Patientin für sich entscheiden, hat sie die Kraft und jetzt, sage ich mal, die Muße, das irgendwie noch weiter fortzuführen. Aber wenn man selber schon mal so eine Haltung hat, dass man weiß, das ist jetzt nicht ein Extremfall oder eine Katastrophe oder so, sondern das kommt vor, dann kann man ja auch so ein bisschen, sage ich mal, beruhigend einwirken und sagen, okay, das man kann das trotzdem jetzt noch mal versuchen, aber man muss natürlich dann auch transparent machen, dass es natürlich auch passieren kann, dass es nicht klappt. Und dann das gilt das, was wir vorhin gesagt haben, sobald irgendeine Alternative kommt, also er muss weitersuchen, damit er dann nicht in der Luft hängt.
Ja, das ist wahrscheinlich eine Waagschale, die man da finden muss, dass man den PatientInnen erklärt, dass es halt Arbeit jetzt und Mitwirkungspflicht, dass es eben erforderlich ist. Und dass es da Hürden gibt und dass es auch Ablehnungen gibt, ganz viel sogar, dass das dazugehört und gleichzeitig auch nicht entmutigt in so einem Gespräch. Also ich stelle mir das auf jeden Fall vor, herausfordernd vor, dass man da so eine gelassene Haltung irgendwie bringt und sagt so, das ist jetzt unsere erste Aufgabe, dass wir hier das alles zusammenstellen und die Therapiebewilligung kriegen.
Ja, und unsere Erfahrung ist eben auch, dass gerade am Anfang, wenn man diese Abläufe noch nicht so oft durchlaufen hat, dann hat man natürlich selber auch eine gewisse Unsicherheit und die überträgt sich dann natürlich auch auf die PatientInnen und deswegen empfehlen wir halt wirklich, dass man sich, stellen wir auch Materialien zur Verfügung, wo man sich dann auch orientieren kann. Wir haben eben so einen Text auch erstellt, einen Navigator haben wir das genannt, wo wir eben wirklich dann nochmal so auflisten, wie man da vielleicht vorgehen könnte, damit man selber im Kopf so ein Ablaufschema hat. Okay, so könnte das jetzt ungefähr laufen und dann diese Sicherheit eben auch weitervermitteln kann.
Und gibt's diese ganzen Vorlagen nur für die Premium-Mitglieder oder sind die auch schon bei der
Basisversion?
Also, Basisversion verfügbar.
Also bei der Basisversion ist es so, dass man ja den Newsletter erhalten kann. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Newsletter ein neues Dokument oder eine neue Vorlage oder so verschicken, dann kann man die nutzen. Aber auf das Textarchiv kann man eben nur tatsächlich zugreifen, wenn man eben Mitglied im DGVT-Berufsverband ist. Okay. Und das ist eben auch nochmal eine wichtige Besonderheit in der Kostenerstattung. Also egal, wo man jetzt diese Vorlagen hernimmt, man muss Vorlagen nehmen. Man darf nicht die Formulare benutzen, die eben in der Vertragspsychotherapie verwendet werden. Also selbst PTV 1, 2 und so weiter, das darf man alles nicht im Original benutzen.
Ah, okay. Ah, interessant, ja. Du hast vorhin ein bisschen darüber gesprochen oder gerade ein bisschen angerissen, wie das ist mit den mit der Rechnungsstellung etc. Das ist, klingt ja doch auch nach etwas Aufwand, bürokratischem. Ich wollte dich mal fragen, wie du das einschätzt, wenn man jetzt eine Kostenerstattungsverfahrenpraxis gründet. Wie viel Zeit sollte man sich denn für diese, also für die Bürokratie auch einplanen? Ich habe jetzt verstanden, ich sollte erstmal schauen, dass ich mir auch einplane, dass die PatientInnen in diesem Bewilligungsprozess 3 Monate suchen. Also werde ich eine Sprechstunde führen und dann habe ich erstmal 3 Monate wenig zu tun mit dieser Patientin. Das muss ich natürlich timen. Und wie ist es denn mit dem Timing so unter der Woche? Was würdest du sagen? Vielleicht prozentual oder in Stunden oder sowas? Was rechnest du oder was hast du dir damals für diese ganze Rechnungsstellung und den ganzen bürokratischen Aufwand so eingeräumt?
Es fällt mir jetzt tatsächlich schwer, das in Stunden zu benennen. Mhm. Ich denke schon, auf eine Art ist es natürlich mehr Aufwand, weil man diese ja nicht so ganz so geschmeidig durch diese ganze Antragstellung durchgeht. Umgekehrt hat man natürlich auch bestimmte Dinge, die man jetzt als Kostenerstattungspraxis nicht machen muss, wie jetzt zum Beispiel, ich sag mal ein Beispiel, Telematikanbindung oder so, da geht ja, ja bei den Niedergelassenen auch viel Zeit drauf. Deswegen kann man das gar nicht so unbedingt sagen. Ich tue mich da schwer. Also ich denke mal, das ist einfach wie generell in der Psychotherapiepraxis, man hat eben Bürokratie dabei. Ich kann das nicht so richtig in Stunden leider beziffern.
Ja. Also ich finde es auch schwierig, das in Stunden so zu beziffern. Ich habe tatsächlich erst vor ein paar Tagen mit einer Kollegin drüber gesprochen, weil uns aufgefallen ist, dass wir was so überarbeitet sind und mit Kleinkind zu Hause dann ständig während irgendwelcher Mittagsschläfchen am Wochenende noch irgendwas machen oder am Abend. Und dann haben wir mal durchgespielt, ja, selbst wenn man bei jedem Patienten, Patientin nur 10, 15 Minuten pro Woche noch einrechnet an Aufwand, dann sind es bei 20 Patienten auch schon 6 Stunden, mhm. ne? Das, also die Woche. Das heißt, ich habe mir jetzt so vorgenommen, dass ich irgendwann, wenn ich das gut eingerichtet bekomme, einen Bürokratietag die Woche haben möchte, wo ich keine PatientInnen sehe oder nur im Ausnahmefall PatientInnen sehe. Und ich glaube, damit fährt man gar nicht so schlecht, wenn man sich überlegt, okay, wie viele PatientInnen behandle ich denn im Durchschnitt in der Woche? Okay, was, also und 15 Minuten sind wenig. Ich meine, klar, manchmal braucht man die gar nicht. Und wenn man die Doku ganz toll in diesen 10 Minuten Pause schafft, die meisten KollegInnen eh nicht eingehalten bekommen. Also ich kriege die so oft nicht eingehalten und ich muss die Doku dann später machen. Wenn man das alles so einen tollen Ablauf hat und es ganz schnell macht, dann hat man immer noch die PatientInnen, für die man Anträge schreiben muss oder wo es das Sozialgericht irgendein Gutachten anfordert oder was weiß ich. Mhm. Ne, also genau. Die andere, apropos Sozialgericht, das ist auch eine Frage, die mir gerade so aufgekommen ist, als du erzählt hast von diesem eigentlich auch schwierigen Anfangsprozess, den Patienten in deinem Kostenerstattungsverfahren durchlaufen. Die müssen ja sehr organisiert sein und so. Ich habe mich gerade gefragt, ob das quasi andere PatientInnen-Gruppen dann auch sozusagen ins Kostenerstattungsverfahren schaffen, als jetzt in eine vertragspsychotherapeutische
ich meine,
Praxis. Also ein bisschen funktionalere Leute, um sie halt so auf den Punkt zu bringen. Ja. Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung?
Ich meine, der Bedarf ist natürlich bei allen da, unabhängig jetzt von der Organisiertheit oder Störung oder wie auch immer. Mhm. Aber klar, also wenn ich jetzt in einer ganz schweren depressiven Episode bin oder so, dann ist das schon sehr, sehr schwierig, sowas zu durchlaufen, ohne jetzt beispielsweise das irgendwie persönlich zu nehmen oder als Ablehnung oder wie auch immer. Also da muss man schon sehr viel moralische Unterstützung auch anbieten. Und das wollte ich auch noch ergänzen zu deiner vorherigen Frage. Also auch wenn ich die Stunden nicht beziffern kann, ich glaube, was viele umtreibt, ist so ein bisschen so dieser Umgang mit dieser Frustration und diesem Ärger, der da immer wieder entsteht, dass ja eigentlich sozusagen der Bedarf so hoch ist und den zu sehen und dann aber gleichzeitig so unfassbar stark kämpfen zu müssen. Und das war eben auch ein Beweggrund, warum wir eben Kassenwatch gegründet haben. Wir gesagt haben, das kann ja nicht sein, dass die Menschen sozusagen an dieser Hürde scheitern. Das ist einfach traurig. Und insofern kann da schon was dran sein, was du sagst, dass es eben bestimmte Patientengruppen dann gar nicht reinschaffen. Ja, und deswegen eben auch unsere Empfehlung zu begleiten, ne?
Ja, ich glaube, das ist wirklich sehr frustrierend. Ich meine, das kriegen wir ja auch in dem, als genau, als Niedergelassener kriegt man das auch viel mit, dass es einfach einen riesigen Frust gibt. Ich meine, so der Andrang auf die Sprechstundentermine und dann immer wieder das Nachfragen auf den Wartelisten, die PatientInnen, die fragen, oh, ich war vor einem Jahr bei Ihnen in der Sprechstunde und bin seit einem Jahr bei Ihnen auf der Warteliste, wird jetzt langsam mal was frei. Also das ist schon auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Und mein Kassensitz zum Beispiel liegt in einem der Bezirke, die in Berlin am überversorgtesten gilt. Und genau. Das ist wirklich nicht die Realität, die wir erleben. Deswegen ist toll, dass es das Kostenerstattungsverfahren gibt und dass es die Hilfen auch gibt, dass sich da vernetzt wird.
Zumindest so lange, bis eben das, das ist ja dann eher eine politische Frage, ne? Also ob diese Problemlage gelöst werden kann. Aber bis dahin ist das zumindest so eine Übergangslösung.
Übergangslösung, ja. Ja, ich danke dir, Sabine, für den Einblick ins Kostenerstattungsverfahren. Ich glaube, wir haben alle heute total viel gelernt, ich inklusive. Ich habe auch ganz viel Neues gelernt in das Kostenerstattungsverfahren. Ich habe KollegInnen in der Praxisgemeinschaft, die damit arbeiten. Und gleichzeitig haben wir aber natürlich immer zu wenig Zeit, um uns über sowas auszutauschen und sprechen dann lieber über die Kaffeebohnen, die wir uns nächstes Mal besorgen wollen oder so. Also toll, dass du da so viel Licht ins Dunkel gebracht hast.
Sehr gerne.
Danke sehr. Das war Lost in Approbation, der Service-Podcast für interessierte Neuapprobierte. Dies ist ein Projekt des DGVT-Berufsverbands. Weitere Informationen findet ihr in den Shownotes. Hört nächstes Mal wieder rein, wenn wir uns gemeinsam auf den Weg nach Orientierung nach der Approbation machen. Ich bin Janine Narock und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören.